Schönen guten Morgen. Der Herr ist auferstanden.
Es war wieder auferstanden.
Aber wie haben wir es gerade gehört? Aber sie glaubten ihn nicht. Wie seht ihr das? Egal. Habt ihr das eigentlich gehört? Donnerstag früh? In den Nachrichten? Ich wäre fast in den Graben gefahren, als ich das gehört habe. Ihr wisst nicht, wovon ich rede. Donald Trump ist zurückgetreten. Ab morgen geht er für 2 Jahre nach Griechenland in ein Schweigekloster. Donnerstag war der 1. April. April, Scherz. Schade. Na, wenn schon. Das war doch wirklich ein Moment der Fröhlichkeit wert, oder? Aber ich bin mir sicher, es wird nicht wenige Menschen geben, die eher so etwas glauben, als dass sie glauben, dass jemand seinen eigenen und einzigen Sohn opfert, um den Rest der Welt zu retten. Oder dass jemand so verrückt, wirklich so verrückt ist, sich ans Kreuz nageln zu lassen. Für Menschen, die er wahrscheinlich gar nicht oder kaum gekannt hat, und für Menschen, die noch gar nicht geboren sind, so wie wir. Da glaubt man doch eher an so Geschichten wie mit Donald Trump, oder? Bevor ich aber nun etwas zu den beiden Urhebern dieser Kreuzigungsgeschichte komme, lassen Sie uns doch tatsächlich noch einen Moment bei Donald Trump bleiben. Dem Mann mit dem großen PF-Wert. PF steht für postfaktisch. Also den Fakten hinterherhinkend oder auf Englisch, ich glaube, das ist die Sprache, die man heute mehr oder weniger spricht. PF steht für perhaps facts, vielleicht Fakten. Also auf jeden Fall sind die Fakten dann faktisch korrekt, wenn sie einem Menschen wie Donald Trump faktisch nutzen. Die Dinge so hinbiegen, wie es gebraucht wird. Da könnte es noch ganz andere Themen geben. Aber das wäre ein Thema für einen anderen Tag. Nicht für den Tag oder die Tage, die uns Christen so unglaublich wichtig, ja existenziell wichtig sind. Dieses Karwochenende. Dagegen war Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Gegen Ostern, gegen Karfreitag. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie viele Vorschriften und Gesetze übertreten wurden, um uns dieses Wochenende, dieses Osterwochenende überhaupt zu ermöglichen? Auch dabei hat man sich damals ein völlig anderes Ergebnis gewünscht, als es dann eingetreten ist. Damals wollte man eine Abspaltung, ein Aufweichen des allgemein gelebten jüdischen Glaubens vermeiden. Ganz sicherlich wollte man nicht zur Gründung einer, nein, der neuen Weltreligion beitragen. Doch auch damals bediente man sich alternativer Fakten durch 21 Gesetzesübertretungen. 21. Das Volk Israel war berühmt unter den umliegenden Völkern für seine herausragende Gesetzgebung, weil sie in erster Linie zum Schutz eines Angeklagten diente. 21 Gesetzübertretungen. Gesetz 1. Keine Verhaftung von Seiten der religiösen Behörden, wenn Bestechung im Spiel steht. 2. Kein Gerichtsverfahren nach Sonnenuntergang. 3. Richter und Mitglieder des Hohen Rates war es nicht erlaubt, an der Verhaftung teilzunehmen. Gesetz Nummer 4. Es durften keine Verhandlungen vor dem morgendlichen Opfer stattfinden. 5. Geheime Verhandlungen waren nicht erlaubt, nur öffentliche. 6. Verhandlungen des Sanhedrin durften nur in der Halle des Gerichts auf dem Tempelgelände stattfinden. 7. Zuerst kam die Verteidigung, dann die Anklage. 8. Alle durften für Freispruch plädieren, aber nicht alle durften sich für eine Verurteilung aussprechen. 9. Zwei oder drei Zeugen mussten in ihrer Aussage in allen Einzelheiten übereinstimmen. 10. Für den Angeklagten durfte es keine Gelegenheit geben, gegen sich selbst auszusagen. Das waren jetzt nur 10. Insgesamt wurden 21 Gesetze übertreten, damit es überhaupt möglich war, diesen Jesus zu verurteilen. Das Volk Israel war berühmt über alle Grenzen hinaus für seine Gesetzgebung, weil es nach dieser Gesetzgebung fast unmöglich war, einen Menschen, der unschuldig war, zu verurteilen. Was waren das für Menschen, die damals diese Verurteilung betrieben haben? Pharisäer, Sadduzäer, der Hohe Rat, also alles Männer, die durch das Reden und die Taten Jesu ihre persönliche Macht in Gefahr sehen. Und wer waren die beiden Hauptakteure? Gott und Jesus Christus, sein Sohn. Wie oft schon habe ich die Frage gehört, wie kann ein allmächtiger Gott das zulassen? Und was soll das für ein allmächtiger Gott sein, der seinen eigenen Sohn opfert? Da gibt es doch andere Wege, oder? Und außerdem, hat er nicht das Gleiche schon von Abraham gefordert, dieser Gott? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott bei Abraham nur die Frage stellte, aber die Ausführung stoppte? Er wollte nur sicher gehen, dass der Mann, mit dem er einen ewigen Bund schließen wollte, einen Bund, auf dessen Basis ein großes Volk entstehen sollte, dass dieser Mann ein Opfer wert sein würde, das Gott ungefähr 2000 Jahre später selber bringen würde. Seinen eigenen Sohn opfern. Und was war die Antriebsfeder? Mir wurde vorhin gesagt, die bellen nie. Was war wohl die Antriebsfeder? Liebe. Das mit Abraham war ein Test. Ein Test, ob ein Mensch einen solchen Bund wert sein könnte. Aber das, was Abraham nicht vollenden musste, hat Gott selber vollendet. Er hat seinen eigenen Sohn geopfert. Und Jesus Christus, er hielt die Menschen, die Menschheit für würdig, ein solches Opfer zu bringen. Das ist nicht Gier und nicht Geltungsdrang, nicht menschliche Großspurigkeit. Wäre Jesus Christus nur ein einfacher Mensch gewesen, so wie ihr oder ich, ein Mensch wie du und ich, ja, glauben Sie, dass ein einfacher Mensch auf all diese Dinge Einfluss gehabt hätte? Das war Liebe. Es war eine Beziehungstat. Wie aber konnten die Menschen damals reagieren? Was haben wir gehört von Maria, Maria Magdalena, oder wir werden gleich noch zwei andere Beispiele hören. Es endet mit den Sätzen, und sie glaubten ihnen nicht. Und das ist für mich verständlich, weil diese Menschen damals wussten nichts von der Auferstehung. Sie hatten das Neue Testament nämlich noch nicht. Sie hatten nur das Alte, die Tora. Da stand nichts davon. Doch ein bisschen stand schon was. Eine ganze Reihe Prophetien, auf die ein normaler, einfacher Mensch wie du und ich gar keinen Einfluss hätten haben können, um all diese Prophetien zu erfüllen. Wir haben jetzt das Neue Testament. Wir haben schon vielfach von Ostern gehört und vielfach schon Ostern miterlebt. Das heißt, wir haben keine Chance zu sagen, habe ich nichts von gewusst. Welche Fragen stellen sich uns dadurch? Wie stehe ich oder wie stehst du oder wie stehen Sie zu diesem Gott? Das ist die wichtigste Frage im Leben eines Menschen überhaupt. Ist euch das bewusst? Akzeptiere ich die Existenz eines solchen Schöpfergottes? Oder sage ich den Jebet nicht? Das würde ja bedeuten, dass wir Menschen der Maßstab aller Dinge sind. Wenn es einen Gott nicht gibt, dann ist das höchste, die höchste Intelligenz, die es auf dieser Erde gibt, der Mensch. Ein Mensch wie Trump. Die höchste Intelligenz. Und wie stehen wir zu Jesus Christus? Petrus wurde dreimal gefragt, liebst du mich? Obwohl er Simon Petrus Jesus Christus verraten hat. Dreimal. Und trotzdem hat Jesus Christus ihn zum Fels für die neue Gemeinde gemacht. Und wie oft schon habe ich gesagt, Jesus, ich liebe dich. Und wie oft schon habe ich vergessen, dass ich vor einer Stunde gesagt habe, ich liebe dich. Und wie oft habe ich ihn verraten? Jesus Christus wusste es aber vorher schon. Er wusste vorher schon, dass Petrus ihn verraten würde. Er hat es dem Petrus gesagt. Noch ehe der Hahn dreimal kräht, oder ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und das Problem ist, vor 2000 Jahren, als Jesus ans Kreuz ging, wird er auch schon gewusst haben, was ich ihm alles aufbürde. Jede einzelne Sünde, die noch kommt, hat er mit ans Kreuz genommen. Vor 2000 Jahren, da war nicht Schluss, Annahme, Schluss, rien ne va plus, sondern alles das, was noch kommt, was wir ihm als Einzelperson alles anhängen werden, hat er alles mitgenommen. Ohne Karfreitag wäre Weihnachten wirklich nur Kindergeburtstag gewesen. Ohne die Auferstehung an Ostern wäre der Kindergeburtstag und jegliches Opfer an Karfreitag vergeblich gewesen. Das Wichtigste überhaupt ist die Auferstehung. Warum? Jesus Christus hat an Karfreitag alle unsere Sünden mit ins Grab genommen. Jede einzelne, auch die, die wir morgen noch machen und nächste Woche und übernächste Woche. Weil eins kann ich jedem Einzelnen von euch versprechen, selbst wenn ihr euch morgen früh vornehmt, ab jetzt sündige ich nicht mehr, wird euch das nicht gelingen. Wird es mir nicht gelingen. Warum das mit der Auferstehung so wichtig ist? Weil er uns damit, genauso wie sich selbst, ein Leben in der Ewigkeit ermöglicht. Und jetzt sage ich euch den Satz, den ich für den wichtigsten in dieser Predigt überhaupt halte. Ohne Liebe und ohne eine wirkliche Beziehung zu Jesus wäre jedes Leben vergeblich. Denn für jeden gläubigen Menschensohn hat jedes Leben von Geburt an nur eine einzige Ausrichtung, nur ein Ziel, Gott und Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt, keiner kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keinen Umweg. Es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich sage, ab morgen bin ich top. Ab morgen mache ich nichts mehr falsch. Ab morgen bin ich, was auch immer. Diesen Umweg gibt es nicht. Es gibt nur den Weg über Jesus Christus, dass man ihm sagt, wenn ich sonst alles habe auf dieser Welt und sonst nichts mehr brauche, eins brauche ich, dich, dass du mir vergibst und mich bitte gefälligst oder inständigst oder gnädigst vor deinem Vater vertrittst und sagst, das habe ich alles schon erledigt. Und dies gelingt uns nur, wenn wir Jesus Christus als Gottes Sohn, als unseren Herrn und Erlöser annehmen, in einer wirklichen, ehrlichen Beziehung. Eine ehrliche Beziehung bedeutet auch, dass Ehepaare sich sagen, Entschuldigung, aber das war nicht in Ordnung, was ich da gesagt habe. Oder das war nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe. Verzeihst du mir? Und eine Ehe ist nur ein kleines Beispiel für eine Beziehung. Nur ein kleines Beispiel für die Beziehung, die wir Menschen zu Jesus haben sollten, weil er diese Beziehung zu uns schon längst hat. Er liebt uns bedenkenlos, bedingungslos. Die Faktenverdreher gibt es immer noch. Die Menschen, die Gesetze so machen, wie es ihnen gerade passt, die gibt es immer noch. Die Menschen, die unliebsame Mitmenschen beiseite räumen, die gibt es immer noch. Aber immer noch gibt es die Liebe Gottes. Und immer noch gibt es diesen neuen Bund mit ihm, geschlossen durch das Blut Jesu Christi. Das gibt es immer noch. Seine Liebe, Gottes Liebe, ließ diese Welt entstehen und lässt uns leben bis in Ewigkeit durch ihn und mit ihm, Jesus Christus, vom Anfang bis in die Ewigkeit. Das ist das Wichtigste, was wir überhaupt mitnehmen können. Die Behauptung und die Wahrheit, dass Gott uns liebt. Und die Hoffnung, dass wir seine Liebe immer wieder erwidern. Egal, wie stark uns das möglich ist. Wie sehr uns das möglich ist. Es gibt einen Satz in der Bibel, da steht drin, Gott sieht unser Herz an. Und dieses Blicken auf unser Herz sagt Gott, das hat er wirklich so gemeint. Das war ehrlich gemeint von ihr. Auch wenn sie oder er eine Minute später schon wieder schwach werden. Aber in dem Moment, wo sie oder er gesagt hat, Jesus, ich liebe dich, war es ehrlich gemeint. Und dieser Blick auf unser Herz ist der Maßstab für Gott. Dass wir es ehrlich meinen. Dass wir uns ehrlich bemühen. Auch wenn Gott weiß, das dauert keine 30 Sekunden, dann ist das schon wieder durch irgendwelche Nachrichten oder durch irgendwelche News im Handy schon wieder beiseite und vergessen. Gott liebt uns. Für immer und ewig. Und das ist die Botschaft von Ostern. Amen.